Und heute muss man sagen, dass 99,9% aller Vorträge bei den großen Wirbelsäulen oder europäischen Konferenzen oder Kongressen nur um Operationen gehen. Und 99,9% der Menschen, so wie auch ich, würden gerne sich eine OP ersparen. Und da geht es wirklich in die vollkommen falsche Richtung.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Rückenschmerzen sind die Volkskrankheit Nummer 1. Fast jeder kennt sie, viele leiden dauernd darunter und oft scheint die einzige Lösung eine OP zu sein. Doch was, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, die schneller, nachhaltiger und ganz ohne Skalpell funktioniert? Dr. Florian Maria Alfen ist ein renommierter Wirbelsäulenspezialist, der ursprünglich als erfolgreicher Rückenoperateur bekannt wurde, aber durch seine eigene Schmerzensgeschichte ein radikales Umdenken erlebt hat. Statt Operation als einzige Lösung zu sehen, entwickelte er eine nicht-invasive Methode, mit der er mittlerweile Tausende von Patienten von ihren Rückenschmerzen befreit hat. In seinem Buch Der Rückenoperateur, der sich nicht selbst operieren konnte, teilt er seine Erkenntnisse, hinterfragt gängige medizinische Praktiken und zeigt, wie fast 90% aller Rücken-OPs vermeidbar sind. Herzlich willkommen, Dr. Florian Maria Alfen.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Herzlich willkommen in Berlin. Dr. Alfen, wie rückenfreundlich sehen denn Ihre Sonntage aus?
Inzwischen sehr rückenfreundlich, weil ich kann wieder joggen und ich gehe jeden Sonntag morgens zum Laufen, bevor ich frühstücke. Also es sieht alles sehr gut aus im Moment.
Sehr spannend, weil ich würde ja behaupten, dass viele Leute gerade auch Rückenschmerzen bekommen, wenn sie joggen gehen. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich später nochmal.
So ist es.
Sie sind einer der führenden Rückenoperateure und ich finde es ja auch ganz interessant, wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, wie Sie auf verschiedenen Konferenzen waren und eigentlich sich ja weltweit haben abfeiern lassen, ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aber trotz allem doch sehr viel Ruhm und Ehre dafür bekommen haben, dass sie eben halt eine besondere Art der Rückenoperation eingeführt haben. Und ausgerechnet sie haben ja dann einen Bandscheibenvorfall bekommen, der ihr Denken ja komplett verändert hat. Nehmen Sie es doch mal mit. Wie haben Sie diesen Moment damals erlebt?
Ja, es war ein absoluter Schock. Also ich hatte, wie Sie gerade so schön gesagt haben, das Gefühl, ich wüsste alles über die Wirbelsäule, ich bin durch die Welt geflogen, First Class und dachte, ja, du bist ein Star, so ein bisschen, also etwas Hybris vielleicht auch. Und dann habe ich auf einmal einen Bandscheibenvorfall bekommen und das war für mich unvorstellbar. Das war das Erste. Das Zweite war der Schmerz, der extreme Schmerz, den ich gespürt habe, dass ich das erste Mal gemerkt habe, was die Patienten so mitmachen. Ne, als Arzt steht man manchmal so ein bisschen vielleicht oben drüber oder managt eine Erkrankung des Patienten. Wenn man das aber selbst hat und sieht, was für Ängste entstehen und wie die Menschen darunter leiden, ist es eine vollkommen neue Situation. Und das Dritte, was mich da getroffen hat, war so ein Schamgefühl. Also ich hatte das Gefühl, so als Rückenoperateur, als Rückenexperte müsste man ja wissen, was man zu tun hat oder wie das zusammenhängt. Und es war dann für mich sehr schwierig, damit umzugehen, dass die Patienten dass ich die Patienten behandle, ohne genau zu wissen, warum ich überhaupt einen Vorfall bekommen habe. Also ich war quasi der Operateur, der einen Bandscheibenvorfall da hat, der Bandscheibenvorfälle operiert und die Patienten fragen mich, warum habe ich eigentlich einen Bandscheibenvorfall? Und ich musste eigentlich sagen, ich weiß es nicht.
Hm. Würden Sie sagen, wie würden Sie Ihre Gefühle beschreiben? War es so ein Moment der Verzweiflung oder vielleicht sogar Angst?
Absolut. Also ich verstehe heute die Patienten viel besser. War eine Verzweiflung. Natürlich ist jeder in einer speziellen sozialen Situation, finanziellen Situation oder in einer familiären Situation, die sich dadurch schlagartig verändert. Und wie das dann weitergeht oder wie sich das weiterentwickeln könnte oder wie das Leben sich verändert, das kann man in dem Moment überhaupt nicht einschätzen. Deswegen ist man verzweifelt. Das ist genau der richtige Ausdruck.
Viele erwarten ja, dass Sie als Spezialist sofort die perfekte Lösung für sich selbst auch finden würden. Und bei Ihnen war das ja doch ein längerer Prozess. Wollen Sie uns vielleicht so ein bisschen, vielleicht mal ein klein bisschen mit auf die Reise nehmen?
Ja, also das Erste war, dass ich überhaupt gar nicht glauben konnte, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe. So wie es viele Patienten, die uns auch zuhören, jetzt nicht wahrhaben wollen und vielleicht auch bagatellisieren. Nur die Anzeigen waren dann letztendlich so extrem und so klar, dass selbst ich, der das vielleicht so weit wie möglich wegschieben wollte, sagen musste, okay, das muss ein Bandscheibenvorfall sein. Und allein die Situation, wie ich dort in dieses Kernspin gemacht habe, war für mich auch wieder was vollkommen Neues, weil die Patienten kommen ja oft zu einem und sagen, Herr Doktor, ich möchte gerne ein Röntgenbild haben. Und ich frage mich immer, warum wollen die eigentlich ein Röntgenbild haben? Und als ich dann in diese Röhre reingeschoben wurde und ich gemerkt habe, okay, das ist ja richtig eng, das ist richtig klaustrophobisch, dann habe ich das auf einmal gecheckt, wieso die fragen, warum sie ein Röntgenbild haben wollen. Weil die wollten mir eben nicht sagen, also Herr Alfen, ich habe vielleicht ein enge Gefühl oder Klaustrophobie und deswegen haben die auf das Röntgenbild hingewiesen. Also solche Situationen habe ich dann auf einmal vollkommen neu gesehen und verstanden. Und natürlich ist dann der nächste Schritt, was mache ich dann gegen den Bandscheibenvorfall? Wenn du jetzt eine maximale Operation machst oder offene Technik, wo man Knochen wegstanzt, das habe ich ja dann schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe die Endoskopie dann in vielen Ländern der Erde eingeführt und natürlich hätte ich dann bei so einem Massenprolaps, den ich auch noch hatte, also es war noch nicht mal so ein kleines Ding, sondern ein Riesenvorfall, hätte ich natürlich vorgeschlagen, okay, das operiert man jetzt mal, weil das dann schneller geht. Aber nun mal war ich jetzt der Experte für diese OP-Technik und alle die anderen waren nicht so erfahren wie ich selbst. Also habe ich auch versucht, wie die meisten Patienten der Sache auszuweichen. Ich habe also Krankengymnastik gemacht, Physiotherapie gemacht, Tabletten genommen, Spritzen. Und diese Zeit hat sich immer weiter nach verändert und es hat sich überhaupt nichts verändert. Und das ist genau das, was viele Patienten erleben. Und wir haben inzwischen über 20.000 Patienten behandelt, dass sie eben keine nachhaltige Besserung bekommen, wenn sie eine nicht operative Therapie anwenden. Und so ging es mir auch. Am Ende war ich dann so verzweifelt, dass ich gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt einfach in eine Maschine rein, da werden wir noch zu sprechen kommen darauf, und versuche mit dieser Maschine, wo man normalerweise nur Rückenschmerzen behandelt, also keine ernsthaften Erkrankungen, der Sache auszuweichen. Und meine Leute, mein Personal, meine Therapeutin sagt, Chef, du bist verrückt, dich da reinzusetzen mit deinem Vorfall. Wenn du da nach hinten drückst gegen Widerstand, dann presst das Ding noch weiter raus. Aber da wurde es immer besser und am Ende hat es mich zu der ganz neuen Erkenntnis gebracht, die wir dann 15 Jahre erforscht haben.
Ich würde ganz gern, bevor wir jetzt auf die Lösung eingehen, noch mal ganz kurz, vielleicht mal ganz gezielt auf das Problem eingehen, also das Problem Bandscheibenvorfall. So, mögen Sie vielleicht uns einmal ganz kurz für unsere HörerInnen erklären, was ist da eigentlich genau, was ist der Vorfall, was ist genau passiert?
Ja, also bei der Wirbelsäule sind alle Veränderungen, egal ob das degenerative Veränderungen sind oder ob das die spinale Enge ist oder der Bandscheibenvorfälle, immer Druckphänomene. Also wenn auf der Bandscheibe oder auf dem Wirbelkörper zu viel Druck ist, kommt es zu Veränderungen. Bei der Bandscheibe, die als Zwischenscheibe zwischen den Wirbelkörpern liegt, genau wie der Meniskus zum Beispiel, da ist ja auch die Zwischenscheibe bei den Knien, hat er natürlich viel Druck abzufedern. Wenn die tiefe Muskulatur, auf die wir noch zu sprechen kommen, nicht fest ist, dann wird der Druck auf der Bandscheibe immer größer und irgendwann reißt der äußere Ring der Bandscheibe auf, der innere Kern dreht nach außen und drückt dann auf die Nervenwurzel. Und das ist dann das, was diese massiven Schmerzen auslöst. Der erste Schmerz, den die Patienten meistens haben, ist einfach nur ein massiver Schmerz. Also das ist nicht so, dass man sofort einen Bandscheibenvorfall hat, weil die Bandscheibe mit sehr vielen Nerven durchzogen ist. Und wenn wir da einen kleinen Einriss haben, dann tut es schon massiv weh. Also deswegen sollte man da auch schon vorsichtig sein, wie man damit weiterhin umgeht. Bei einem Bandscheibenvorfall ist es dann schon eine massive Nerveneinengung.
Also darf ich, entschuldige mal ganz kurz, ich möchte mir das so ein bisschen bildlich vorstellen. Das heißt also, diese Bandscheibe muss man sich vorstellen wie so ein kleines Gelkissen, so mehr oder minder, oder? Und also so jetzt mal grob vereinfacht, ich versuche das immer ein bisschen bildlicher zu machen. So, und dann im Grunde genommen ist zu viel Druck auf diesem Gelkissen, dadurch reißt etwas auf, ein Teil des Gels in Anführungsstrichen tritt aus, auch wenn es physisch vielleicht nicht ganz so ist, aber dadurch hat man im Grunde genommen eigentlich nicht mehr den kompletten Puffer und dadurch können die beiden Wirbelkörper sich berühren und dadurch entstehen die Schmerzen. Ist das so halbwegs gut erklärt oder?
Fast. Also die Bandscheibe besteht aus einem äußeren Ring, das ist ein relativer stabiler Faserring und innen drin ist das Gelkissen, von dem Sie so schön gesprochen haben. Und wenn der äußere Ring aufreißt oder wenn da eine Einrissstelle ist, dann geht dieses Gel, das ist so eine flummiartige Flüssigkeit, durch diese Lücke nach außen und drückt auf die Nervenwurzel. Der äußere Ring hat so viel Volumen, dass nicht dieses Aufeinandertreffen der Wirbelkörper das Problem ist, sondern nur das Flummigewebe, was da rausgerutscht ist und auf den Nerv drückt. Also die Absenkung, die durch Bandscheibenveränderung besteht, die ist eigentlich zu vernachlässigen, weil viele denken immer, dann hat man nicht genug Platz. Ne? Das ist bei der Halswirbelsäule was anderes, weil da die Bandscheiben viel kleiner sind und die Zwischenräume auch zwischen den Wirbeln viel, die Löcher kleiner sind. Aber bei der Lendenwirbelsäule ist es eigentlich nicht erheblich, dass es zusammensackt, sondern dass das Flummikissen durch die Lücke, die einreißt, durch den Schmerz, weil der Druck zu nach außen tritt und dann auf die Nervenwurzel drückt und das dann den massiven Schmerz auslöst. Und Caudanervus femoralis, obturatoris, ischiaticus, das sind die größten Nerven, das sind auch keine haardünnen Strukturen, die sind so dick wie der kleine Finger.
Oh wow.
Ja, also das ist wirklich großes Gewebe und man muss sich vorstellen, so ein flummiartiges Gebilde ist dann so groß wie der Daumen und das drückt dann mit voller Wucht auf diesen Nerv und das macht diese massiven Schmerzen, die ich damals ja dann zum Leidwesen oder vielleicht auch Glücksfall, Schicksalsfall oder wie man es heute bezeichnen will, massiv auch gespürt habe. Also die Patienten, ich habe da im Bett gekniet, wir sind die Tränen runtergelaufen und jeder, der da draußen das schon mal erlebt hat, kann das ja nachvollziehen. Wir nennen das manchmal Vernichtungsschmerzen und die Patienten können sich kaum noch bewegen. Das ist dieser Hexenschuss, also dann sagt man, ja, Bernd, also stopp, nicht mehr bewegen, der Körper versucht es zu vermeiden, weil Gefahr in Verzug ist. Und die Wirbelsäule ist eine zentrale Struktur, die zum Gehirn gehört. Es ist ein geschlossener Raum. Der Körper versucht es zu schützen. Also deswegen ist es da, werden wir sicher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, so wichtig, wie man damit umgeht, mit dieser Wirbelsäule.
So, und jetzt hatten Sie eine OP-Form erfunden, für die Sie eben halt die weltweite Reputation bekommen haben. Was wurde da genau gemacht? Also diese ist ja ein endoskopisches Verfahren. Wie kann ich mir dann vorstellen, um beim Gelkissen und Ringbeispiel zu bleiben, was haben Sie da endoskopisch gemacht?
Also die Arthroskopie am Knie, die gibt's ja schon lange. Na, heute würde ja kein Mensch mehr sagen, okay, ich habe einen Meniskusriss, dann schneiden wir mal das Knie auf, klappen das weg und holen den Meniskus raus. Ne? Da würde jeder sagen, das gibt doch die Arthroskopie. Bei der Endoskopie an der Wirbelsäule war die große Herausforderung, dass das dort ein sehr kleiner Raum ist. Also wir haben ungefähr 1 Quadratzentimeter Platz und deswegen brauchten wir damals in den 2000er Jahren, an Anfang der 2000er Jahren vor allen Dingen sehr kleine Kameras. Und die Kameras waren damals noch nicht, also bis dato, nicht vorhanden. Und dann war das möglich und das sind stecknadelkopflose Kameras. Also die sind ganz klein. Das Endoskop hat 6,2 Millimeter und man kann durch dasselbe Loch, wo auch der Nerv durchläuft, an den Bandscheibenvorfall herankommen. Also man muss nicht, wie bei den, man sagt auch minimalinvasiv für die mikroskopischen OPs, das ist aber so nicht richtig, muss man trotzdem bei den normalen OPs, die heute immer noch Standard sind, überall in der Charité, egal ob in Hamburg, Eppendorf, in der Uniklinik, egal, oder in München an der Uni, wo ich ja auch gearbeitet habe, da wird trotzdem der Knochen weggestanzt, der Muskel wird abgeschoben, der Knochen wird weggestanzt, um an den Bandscheibenvorfall heranzukommen. Also man muss relativ viel Flurschaden anrichten, um an den Bandscheibenvorfall heranzukommen. Bei der Endoskopie gehe ich durch dasselbe Loch wie der Nerv durch von der Seite, also 12 cm von der Mitte, also nicht von hinten, führe diese Kanüle und dieses Endoskop durch das Nervenloch an den Bandscheibenvorfall heran und kann den Bandscheibenvorfall mit einem Zängelchen entfernen. Die Patienten können nach...
Entschuldigen Sie, dass ich bei meinen Bildern so bleibe, aber ich versuche es mir einfach dann
so vor. Das
Flummigewebe drücken Sie wieder dann zurück?
Nee, das nehme ich raus.
Das nehmen Sie raus?
Mit der Zange, über das Endoskop.
Braucht man das nicht noch?
Nein, also man muss sich vorstellen, der Äußerring ist, und das meine ich auch zuvor mit dem Abstand, ist etwa 60-70% der Bandscheibe, der innere Flummikern ist vielleicht 30-40% und der spielt keine entscheidende Rolle. Der Äußerring ist wichtiger, also deswegen ist es dieses Gewebe, was da entfernt wird, spielt eigentlich keine Rolle.
Okay, gut, habe ich verstanden. Klingt ja auch erstmal nach einer guten Geschichte, weil wenn man sich überlegt, der Abstand wird ja weiter gehalten, also meine anfängliche Annahme sozusagen ist die Wirbelkeule, also so wie bei der Arthrose jetzt vergleichbar, wo sozusagen bei den beiden Knochenkörper so aufeinander sind. Das ist eben nicht der Fall, sondern der Fall ist eben halt tatsächlich so, dass diese Gelflüssigkeit austritt und dadurch eben halt einen Druck macht an einer Stelle, wo er eigentlich nicht sein sollte.
Genau.
Sie nehmen den Druck raus und damit ist das Problem
erstmal gelöst. Und bei der Endoskopie ist es so, dass die Patienten nach 3 Stunden aufstehen können oder am nächsten Tag nach Hause gehen können. Bei den offenen OPs, die heute noch Standard sind, muss man die Patienten 2 bis 3 Tage in der Klinik bleiben, weil natürlich der Flurschaden, den man anrichtet, um in die Tiefe zu kommen, viel größer ist. Vor allen Dingen muss man einen Knochencut machen. Und dieser Knochencut, dieses Wegstand des Knochen, führt zu einer Blutung. Und das Blutung macht immer eine Narbenbildung. Die Endoskopie habe ich in den ganzen Ländern damals eingeführt. Die hat sich auch in Deutschland nicht durchgesetzt. In Amerika ist es ein Standardverfahren, in China ist es ein Standardverfahren, in Indien, in Israel, in vielen europäischen Ländern. In Deutschland ist es noch kein Standardverfahren. Auch da haben wir einen Innovationsstau, weil selbstverständlich ist die endoskopische Entfernung von Bandscheibenvorfall deutlich im Vorteil zu der heute noch normalen offenen OP. Und diese Narbenbildung ist dann meistens das Problem. Das heißt, wenn man die normalen OPs an der Bandscheibe durchführt, wird der Knochen entfernt, das blutet und dieses Blut legt sich um die Nervenwurzel. Und deswegen haben die Patienten dann meistens erstmal Ruhe, aber nach 6 Monaten haben sie wieder Schmerzen durch die Narbenbildung. Was das Fatale aber an der ganzen Geschichte ist, dass die Ursache, warum der Bandscheibenvorfall gekommen ist, nicht beseitigt wurde.
Dazu kommen wir jetzt sofort, aber ich kenne Ihr Thema, weil ich habe auch eine Zeit lang mit Professor Karl-Heinz Kuck zusammengearbeitet, der auch wiederum die endoskopische Herzklappen-Operation sozusagen ja sehr stark mit vorangetrieben hat oder auch mit erfunden hat. Und da war es ja auch so, dass man sich überlegt, okay, muss ich einmal den ganzen Brustkorb aufschneiden versus
endoskopisch
machen?
Das ist genau dasselbe Prinzip.
Gleiche Prinzip. Also ich fand das Wort Flurschaden, fand ich in dem Sinne, in dem Zusammenhang ganz passend. Der Flurschaden ist da auf jeden Fall ja deutlich größer. Jetzt möchte ich nur noch mal einmal aus meiner kindlichen Neugier heraus wissen, ganz häufig hört man Leute, die Bandscheibenvorfälle hatten, die danach eine Versteifung hatten. Wie gehört die denn dazu?
Ja, das ist auch wieder ein tragisches Thema eigentlich, weil wenn du natürlich 2-3 Mal eine Bandscheiben-OP hatte, weil ja die ursächliche Geschichte nicht behoben ist, darauf kommen wir ja noch zu sprechen, dann wird immer wieder Knochen entfernt. Ne, Knochen an der Bandscheibe L3, L4, zum Beispiel an der Bandscheibe L4, L5, ne, der Wirbelkörper, es wird der Wirbelbogen durchstanzt, um dahin zu kommen. Und das nennt man auch Hemilaminektomie, also halbseitige Entfernung der Lamina des Wirbelkörpers. So, das hat man in den 2000er so genannt. Heute sind die Zugangswege etwas kleiner, aber man muss de facto Knochen wegstanzen. Wenn Sie das über 3 Etagen machen oder über 2 Etagen machen, dann entsteht eine Instabilität und deswegen werden die Patienten dann versteift. Also sie werden 3-mal vorbereitet zum Beispiel und dann sagen die Operateure, weil auch die Rezidivrate relativ hoch ist bei den offenen OPs, weil ja die ursächliche Geschichte nicht behoben ist, kommt es in bis zu 40% der Bandscheibenvorfälle wieder an derselben Stelle oder an einer anderen Stelle am Körper zum Bandscheibenvorfall. Deswegen sind viele Hörer auch sicherlich mehrfach voroperiert. Wenn dann das nicht besser wird, dann schlagen die Operateure eine Fusion vor. Also da wird eine Platte drüber geschraubt, über die 3 Stellen zum Beispiel, über die Wirbelkörper, um dort dann kommen wir schon irgendwann zu dem Abstand, ja, dass dieser Abstand gehalten wird und dort irgendwie eine Stabilität wieder in die Wirbelsäule kommt.
Versteifung klingt erstmal nicht sonderlich elastisch.
Nee, also da kann ich die Zuhörer beruhigen. Also wenn man über 2-3 Etagen fusioniert oder verschraubt, wird die Elastizität damit kaum beeinträchtigt. Aber wir haben eine Anschlussinstabilität. Sie müssen sich vorstellen, das ist wie eine Hebelwirkung auf das nächste Segment. Und dadurch kriegen wir dort wieder eine Instabilität. Und deswegen passiert es häufig, dass die Patienten dann Etage für Etage weiter fusioniert werden. Und das ist natürlich auch eine Katastrophe, weil es schon größere OPs sind. Und wenn eine Schraube dort nicht richtig sitzt, dann hat der Patient sein ganzes Leben lang damit zu kämpfen. Und die Operateure holen diese Fusion auch nicht wieder raus, weil da ist wieder das Wort Flurschaden. Wenn sie das rausnehmen, wird so viel Knochen dort mürbe und entfernt, dass jeder Operateur sagt, also wenn eine Fusion da drin ist, dann, wenn es nicht unbedingt sein würde, entfernt man das auch nicht mehr.
Ich kenne das sehr gut. Ich habe einen Kahnbeinbruch mal gehabt im Handgelenk und da ist auch so eine Titanschraube drin. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die Röntgenbilder anschaue, dann ist das mehr Schraube als Knochen. Ja. Und kann man sich vorstellen, wenn man den wieder rausnimmt, dann bin ich einmal zurück auf null.
Also ja, dann zerspreißt es den Knochen. Gerade bei den filigranen Handwurzelknochen ist das echtes Problem. Deswegen, ich würde Ihnen dann auch raten, die eher drin zu lassen.
Ja. Macht auch bisher keine Probleme. Bisher meldet sie sich nicht. Oh Gott, hoffentlich fängt das nicht heute an. Sie haben in Ihrem Buch
beschrieben. Ja, wir haben einen Schraubenzieher dabei und wir können das Ding, machen einen kleinen Schnitt und dann holen wir das Ding raus.
Ja, das ist ehrlich gesagt mein Lieblingsgag, den aber nur noch die Jüngeren verstehen, wenn ich immer sage, ich habe das Kahnbein und da ist Titan drin, dann verstehen die einen oder anderen Fußballfans, warum das
ja,
lustig sein könnte.
Ja, der Titan. Aber, vor allem sind Sie wahrscheinlich Bayern-Fan.
Oder auf keinen Fall.
Ja, ich
auf
auch nicht.
Auf keinen Fall.
Aber jetzt haben wir schon wieder, jetzt haben wir schon wieder
wir kommen vom
80% der Zuhörer verprellt. Aber ich bin tatsächlich auch kein Bayern-Fan, obwohl ich aus Bayern komme.
Sie haben in Ihrem Buch beschrieben, dass fast 90% der Rücken-OPs vermeidbar sind. Das ist ja auf jeden Fall eine steile These. Warum wird denn trotzdem so viel operiert?
Grundsätzlich deswegen, weil der Zusammenhang nicht bekannt ist.
Mit Unwissenheit.
Unwissenheit.
Ah, ich hatte jetzt die
Unwissenheit und natürlich auch das politische System, das muss man schon klar sagen. Die operativen Maßnahmen sind viel besser darstellbar in der GOE oder in der EBM. Und man muss auch sagen, der Facharzt Orthopädie war früher nur der Facharzt Orthopädie und er wurde dann mit dem Facharzt Unfallchirurgie zusammengelegt. Und das heißt jetzt heute, die Facharztbedeutung heißt Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und 2004 ist dann eigentlich das, was den nicht operativen Operateur ausmacht, also den konservativen Orthopäden, etwas verloren gegangen durch die Dazunahme von den Unfallchirurgen. Und heute muss man sagen, dass 99,9% aller Vorträge bei den großen Wirbelsäulen oder orthopädischen Konferenzen oder Kongressen nur um Operationen gehen.
Sie auch in Ihrem Buch beschreiben.
Ja, und 99,9% der Menschen, so wie auch ich, würden gerne sich eine OP ersparen. Und da geht es wirklich in die vollkommen falsche Richtung.
Was war denn der größte Aha-Moment auf Ihrer Schmerz-Odyssee? Also gab es so einen Schlüsselmoment, der Sie wirklich dann zum Umdenken gebracht hat?
Ja, also der Schlüsselmoment war die Erkenntnis, dass es wirklich besser geworden ist.
Ich habe durch dieses Gerät, ja, das müssen wir jetzt gleich mal...
Durch dieses Training. Also es war ja irgendwie unvorstellbar, dass es besser werden könnte oder dass sich dieser Bandscheibenvorfall irgendwie verändert, ohne dass man ihn irgendwie entfernt. Und es wurde besser und besser und besser und ich war dann vollkommen schmerzfrei und habe ich gedacht, wenn das möglich ist, ne? Ich habe ja von meiner Evolution angefangen, von einem Maximaloperateur, der die größten Fusionen, große, dann die minimalinvasive Technik, also die wirklich endoskopische, und dann auf einmal sehe ich, okay, wenn das geht, dass ich sogar ohne OP schmerzfrei werde, dann muss ich das genau erforschen und dann muss ich da wirklich mich mit beschäftigen und das haben wir dann gemacht die letzten 15, 20 Jahre.
Ich möchte unsere HörerInnen noch ehrlich gesagt zwei Fragen auf die Folter spannen, weil ich finde es ganz wichtig, dass man wirklich versteht, wo wir herkommen. Ja. Und bevor wir dann sozusagen wirklich tief in die Lösung einsteigen. So, viele Menschen haben ja wirklich Rückenschmerzen und die Ursachen sind aber oft unklar. Woran liegt das? Also was übersehen wir dabei?
Das ist wirklich die wichtigste Frage. Weil Sie müssen sich vorstellen, dass ich zu der Zeit, als ich meinen Bandscheibenvorfall bekommen habe, habe ich überhaupt nicht gewusst, warum ich einen bekommen habe. Also ich war selber durch diesen Selbstversuch völlig überrascht, was da alles passiert. Und was wir nicht wussten damals und was heute auch noch die allermeisten nicht wissen, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben und muss jetzt wirklich mal in die Öffentlichkeit gehen, ist, dass diese tiefe Muskulatur, vor allem die tiefe Muskulatur des Rückens, eine besondere Rolle spielt. Früher hat man, es gibt eine oberflächliche Schicht und eine tiefe Schicht. Die oberflächliche Schicht können Sie willentlich anspannen. Wenn ich Sie zum Beispiel bitte, den Bizeps anzuspannen,
schaffe ich,
ist kein Problem. Wenn ich Sie aber jetzt bitte, die tiefe Rücken- oder Halswirbelsäulenmuskulatur anzuspannen, versuchen Sie das mal.
Ja, ich überlege gerade, ob ich die ansteuern kann.
Das geht wahrscheinlich nicht. Nee, es geht nicht. Der motorische Kortex kann nur die oberflächliche Muskulatur anspannen. Die tiefe Rückenmuskulatur wird über die afferenten Rückenmarksbahnen angesteuert und ist unwillkürlich, ist willentlich nicht anspannbar. Und das ist der große Unterschied. Wir können die tiefe Rückenmuskulatur nicht willentlich anspannen. Und das ist auch deswegen so, weil der Mensch sonst nicht aufrecht stehen würde. Wir brauchen also eine Unabhängigkeit von dieser Muskulatur. Und die Herzmuskulatur ist noch eine Muskulatur, die unabhängig vom Willen ist. Die können Sie auch nicht willentlich anspannen. Und diesen Zusammenhang, den haben wir richtig rausgearbeitet, den hat man aber nicht gewusst. Man hat es sich fokussiert auf Physiotherapie, auf medikamentöse Therapie, aber hat die verschiedenen Muskelgruppen da überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich bin ja dann auch mehr oder weniger durch Zufall draufgekommen, weil ich die Kernspins angeschaut habe, aber Wir wissen heute, dass die tiefe Muskulatur eine herausragende Rolle spielt. Sie ist für die Flexibilität zuständig, sie ist für die Elastizität und für den Schutz des Rückenmarks zuständig. Die Multifidius-Gruppe der Erectospinae, das ist diese Muskelgruppe, und die kann man nur isoliert trainieren. Normalerweise kommen wir nicht auf die Welt und müssen Powerspine-Therapie oder Dr. Alpen-Therapie machen. Normalerweise ist es normal und gehen und stehen und laufen genug Training für diese Muskulatur. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wenn wir einen Schmerz entwickeln, der Schmerz kann entstehen durch eine einseitige Belastung. Bei mir war es wahrscheinlich durch das nach vorne gebeugte Operieren. Der Schmerz kann entstehen durch eine anlagbedingte Veränderung, also zu einer Skoliose oder in Wirbelkleiden angeborene Veränderungen, die die Statik betreffen. Der Schmerz kann entstehen durch eine Überlastung. Wir haben sehr viele Hochleistungssportler, die haben Rückenmuskeln wie 10-jährige Kinder. Das sind Triathleten, die 5 Stunden Sport machen. Wir haben jetzt gerade die HYROX-Weltmeisterin. HYROX ist ja eine riesen High-Impact-Sportart. Die Rückenmuskel, dürfen wir auch darüber sprechen, also die Rückenmuskeln hatte wie ein kleines Mädchen.
Ist das gut oder schlecht?
Das ist schlecht, wenn natürlich die tiefe Muskulatur so schlecht ist.
Okay,
so
schwach okay. Nee, ich wusste jetzt nicht genau, ob 10-Jährige sozusagen heißt, okay,
dass... Nein, ich wollte damit nur sagen, wenn Sie jetzt ein 10-jähriges Mädchen nehmen und ihren Bizeps und nehmen eine Hochleistungssportlerin mit ihrem Bizeps...
Im Armdrücken würde man die schlagen.
Ja, also ich will damit sagen, dass diese tiefe Muskulatur halt total verkümmert war bei diesen Menschen. Also der Schmerz führt dazu zu einer Schonung der tiefen Muskulatur. Wenn die Patienten keine Schmerzen haben, keine Nacken- und keine Rückenschmerzen, haben sie auch keinen Abbau der tiefen Muskulatur. In dem Moment, wo sie aber ab und zu sich in den Nacken greifen oder in den Rücken greifen oder wenn sie im Garten arbeiten oder irgendwas und dann danach Rückenschmerzen haben, haben sie schon einen gewissen Abbau dieser tiefen Muskulatur.
Okay.
Und dann fängt der Körper an, das immer weiter zu schonen. Und das Dumme an der Geschichte ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel Leistungssportler sind und haben eine sehr starke oberflächliche Muskulatur, und normalerweise muss dieses System paritätisch sein, dann wird die tiefe Muskulatur eigentlich, umso mehr sie die äußert, immer schwächer. Und das ist das Paradoxe, dass natürlich dann auch, wir haben sehr viele Hochleistungssportler oder die sehr gut durchtrainiert sind, natürlich fragen, okay, wie kann es sein, Herr Alpen, ich schwimme 3 Stunden am Tag, also ist mein Rücken jetzt so schwach.
Ja.
Und ich bin ja auch Läufer und Sportler, mein ganzes Leben lang habe ich Sport gemacht, deswegen habe genau das so empfunden, war total skeptisch. Und dann haben wir gesagt, wie können wir das nachweisen, dass diese tiefe Muskulatur abgebaut ist? Und damit hat sich unsere Forschung beschäftigt.
Ich habe eine von unseren Olympiaschwimmerinnen, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, aus Hamburg, habe ich auch mal, die hatte ja dann auch irgendwann einen Bandscheibenvorfall. Also die ist dann auch,
und da dachte
ich
so. Britta Steffen, glaube ich, ne?
Nee, nicht meine andere.
Die hatte auch ein Problem.
Aber dann kommen wir doch jetzt mal in Richtung Lösung. So, Ihr Buch spricht von der 2-Minuten-Wirbelsäulen-Revolution. Was steckt da genau hinter?
Die Geschichte ist die, dass man diese Tiefmuskulatur isoliert trainieren muss. Das muss man mit speziellen Maschinen machen. Wir haben ja 35 Zentren hier in Deutschland, in den Powerspine-Zentren kann man das sehr genau
Powerspine
machen.
Powerspine heißt das.
Powerspine,
mhm. Also wie Kraft und Wirbelsäule.
Genau, zusammengeschrieben, .de, und dort sieht man die Zentren. Wir haben bei diesen Maschinen eine Software entwickelt dazu. Das heißt, wenn Sie Größe, Gewicht, Alter, Geschlecht und Ihre Diagnose eingeben, dann gibt uns die Maschine genau vor, wie man sie trainieren muss. Ja, das ist das einzige System, wo wir beim nicht-operativen System eine Diagnosesoftware haben. Ja, das Gute ist, man trainiert 20 bis 25 Einheiten, 2 bis 3 Mal die Woche. Es müssen immer 48 Stunden dazwischen sein und sitzt auf dieser Maschine wirklich nur 2 Minuten. Es gibt eine für die Halswirbelsäule, eine für die Lendenwirbelsäule. Und Sie drücken Gegenwiderstand nach hinten und machen 12 Wiederholungen. Das dauert etwa 2 Minuten und dann ist die eine Trainingseinheit
erledigt. Das geschätzt ist man wahrscheinlich da auch nicht, oder?
Nein.
Das heißt also, ich könnte es theoretisch vor, nach der Mittagspause auch kurz mit einbauen.
Absolut. Wir haben in anderen Zentren, in New York haben wir das jetzt geplant, die sind natürlich da ganz wild drauf, weil die dann in ihren Jackets da einfach sich draufsetzen und müssen jetzt nicht 40 Minuten irgendwelche Übungen machen, die sowieso die tiefe Muskulatur nicht erreichen. Ne? Und man macht 20 bis 25 Einheiten 2-mal die Woche und dann ist das stabil. Und dann, und das ist eigentlich die 2-Minuten-Wirbelsäulenrevolution, macht man das nur noch einmal im Monat.
Wow.
Unsere Patienten, wir haben jetzt über 20.000 Patienten behandelt und ein Großteil, Hunderte, Tausende von diesen Patienten machen nur einmal im Monat diese Maschine. Also die haben ihre Muskulatur optimiert und es reicht aus, dass dieser tiefe Muskel nur einmal im Monat angeteasert wird. Das ist beim Bizeps vollkommen anders. Wenn Sie jetzt vier Wochen, können Sie niemals dasselbe Gewicht wieder drücken nach vier Wochen. Das ist bei dieser tiefen Muskulatur. Und da haben wir auch Studien gemacht, weil sonst könnte man ja sagen, vielleicht geht es ja auch alle drei Monate nur oder alle sechs Wochen. Tatsächlich reicht alle vier Wochen aus.
Okay, dann fangen wir mal ganz kurz, also nur damit ich es mir vorstellen kann. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe eben halt einen Bandscheibenvorfall. Das geht wahrscheinlich von oben, Sie sagten einmal Lenden und einmal
Halswirbelsäule.
Rücken. Halswirbelsäule. Mhm. Dazwischen passiert das nicht?
Die Halswirbelsäule und die Halswirbelsäulenmaschine betrifft auch die halbe Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäulenmaschine betrifft auch die halbe Brustwirbelsäule.
Okay, insofern, gut. Also man guckt einfach so, wo man dichter dran ist.
Ja,
so.
Man deckt beide. Meistens sollte man beide Maschinen
machen. Ach, man sollte eh beides machen. So,
ja, und dann? Weil die meisten haben dann auch in der HWS eine Einschränkung oder eine Schwäche, auch wenn sie die noch nicht spüren.
Gut, das heißt also, ich mache mir da einen Termin, dann komme ich da hin und dann komme ich vielleicht im Zweifelsfall schon mit meiner Diagnose, dann setze ich mich dann auf dieses Gerät und dann wie stelle ich mir die Übung an sich vor? Sie sagen so 25 Einheiten, aber was genau mache ich da?
Also in den meisten Fällen machen wir einen Test vor. Mhm. Also man drückt statisch gegen den Widerstand und schaut bei verschiedenen Messpositionen, wie stark die Muskelkraft ist. Da wird schon eine Kurve erstellt und dann sieht man schon, wie stark ist man im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung. Das war ganz interessant bei den Leistungssportlern, auch bei den Skileuten. Der Herr Meyer ist ja auch in meinem Buch beschrieben. Und die waren vollkommen perplex, dass sie so relativ schlechte Kurven hatten. Ne? Und
wir haben das auch unter Durchschnitt zu sein.
Ich auch. Sie können sich vorstellen, dass ich ja auch total unter Durchschnitt war. Aber damals gab es diese Art von Tests noch nicht. Wir haben ja diese Therapie aus diesen ganzen Daten entwickelt. Sie müssen sich vorstellen, dass wir seit 2002 sämtliche Patienten wissenschaftlich nachgeforscht und aufgenommen haben. Das sind also Tausende, Hunderttausende von Daten. Allein unsere Studenten haben drei Jahre lang diese händischen Daten digitalisiert und die in die Software gesetzt. Also die Maschine ist das eine, diese Fixierung. Man ist fixiert, drückt gegen Widerstand nach hinten. Und es gibt viele unserer Zuhörer, die bestimmt im Fitnessstudio sind und eine Maschine haben, wo sie einen Gurt vorne haben und etwas fixiert sind und nach hinten drücken. Bei den beiden Maschinen, bei den Powerspine-Maschinen ist das optimiert. Also das ist ein Riesenunterschied noch zu den normalen Fitnessgeräten. Sie können dann wirklich nicht mithelfen mit der Gesäß- oder Oberschenkelmuskulatur bei der Streckung nach hinten. Und sie können, damit wird diese tiefe Muskulatur isoliert. Und bei der Halswirbelsäule ist es genau das Gleiche. Sie sitzen dann wie in so einem Stuhl. Das wird über die Brust nach vorne hier fixiert und man drückt dann gegen Widerstand nach hinten. Man fängt immer mit ganz kleinen Gewichten an und mit ganz kleinem Bewegungsmaß und steigert es immer, bis man an dem Optimum ist seiner eigenen Kraft. Da gibt es dann irgendwann eine Grenze, die erreichen wir dann immer, weil wir immer weiter steigern. Da gibt es auch einen Algorithmus, wie man das genau macht, das ist auch in der Software festgelegt. Und dann ist die Muskulatur optimiert. Wenn diese Muskulatur optimal ist, ist der Druck auf der Bandscheibe nicht mehr vorhanden. Das ist ja das Problem. Dass wir durch die mangelnde tiefe Muskulatur haben einen Riesendruck auf der Bandscheibe. Wenn diese Muskulatur fest ist, wenn die Wirbelsäule stabil ist, dann ist der Druck auf der Bandscheibe und den Bandscheibenvorfall nicht mehr da und dann kann der Körper diesen Bandscheibenvorfall selbst abbauen.
Da wäre jetzt direkt meine Frage gewesen. Das heißt also, wenn ich jetzt wieder bei meinem Gelkissenbeispiel bleibe, da ist der Ring außenrum, der Ring bricht auf, dann tritt die Flüssigkeit auf, sie drückt auf den Nerv. So, und in dem Augenblick, wo ich dann quasi jetzt das Gelkissen mit seinem Außenring quasi entlastet, dadurch, dass die Tiefenmuskulatur sozusagen die Arbeit übernimmt, kann sozusagen die Flüssigkeit wieder...
Kann der Körper mit Makrophagen, mit Fresszellen das abbauen. Und ich habe ja auch dann in meinem Kernspin, das ist ja auch in meinem Buch nachzulesen, ist der Vorfall komplett weg. Das also war ja Sie das nächste Aha-Erlebnis, ne, dass dieser Massenprolaps von 13 Millimeter einfach nicht mehr zu sehen war.
Darf ich nochmal kurz die Frage, Massenprolaps heißt
es? Einfach, dass er riesengroß ist.
Riesengroß. Das heißt, es sind nicht mehrere, sondern es ist nur einmal, aber dann dafür richtig.
Ja, denn die normalen Vorfälle sind so zwischen 4 und 6 Millimeter und bei mir waren es über 13.
Okay, wow.
Und da war der ganze.
Aber dann sind Sie ja da zumindest überdurchschnittlich gewesen.
Ja, habe ich gesagt, wenn ich es dann schon habe, dann richtig. Ne?
Okay, dann aber entschuldigen Sie, ich muss nochmal, Sie haben zwar eben schon mal gesagt, ich halte es nur nochmal, wichtig ist nochmal kurz so festzuhalten. Wir haben jetzt festgestellt, wir gehen jetzt in dieses Gerät, dann machen wir diese Übung. Diese Übung dauert eben halt diese 25 Wiederholungen, trotz allem dauert das an sich 2 Minuten, sagen Sie.
Ja, also natürlich musst du dich umziehen, das ganze Setting sollte jetzt dauert vielleicht 20 Minuten, man muss mal einstellen, aber das Training an sich dauert an der HWS, an der Halswirbelsäulenmaschine, an der Lendenwirbelsäule 2 Minuten. Okay. Und das machen Sie 20 Mal und dann ist es, oder 25 Mal, dann ist es fest.
In welchem Zeitraum?
18 bis 25 Einheiten, also Sie können bestenfalls 3 Einheiten in der Woche machen. Es müssen immer 48 Stunden dazwischen liegen.
Ja.
Also in der Regel sind es dann bei 18 Einheiten dann 9 Wochen. Wenn Sie es 3-mal die Woche machen, geht es schneller. Wir haben auch aus USA NBA-Athleten und so weiter, die dann nicht viel Zeit haben. Die mieten sich in Hotel aus und versuchen 4 Einheiten in der Woche zu machen, um das zu optimieren. Wir haben gesehen, dass ohne Stress oder 2-mal in der Woche ist eigentlich der beste.
Okay, und was würden Sie sagen, ab wann würden man schon damit rechnen können, wahrscheinlich je nach Prolaps, aber was würden Sie sagen, wann kann ich mit ersten Besserungen rechnen?
Also wir sehen, dass wir setzen die Patienten schon mit größten Schmerzen da rein. Also wir sehen, dass allein die Durchblutung dieser Region durch die Maschine, weil das passiert sonst überhaupt nicht. Das passiert nicht bei den anderen Therapien, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber dass allein durch den Abtransport von Schmerzmediatoren die Patienten schon das als angenehm empfinden, allein in dieser Maschine zu sitzen. Ne? Die können sich das am Anfang nicht vorstellen, dieses martialische Ding, das hat eine Tonne, das, ne? Das ist richtig massiv. Und dann haben die sogar Angst, ne? Aber das sind ja dann nur ganz kleine Gewichte, dann macht man das in kleinen Bewegungsausmaß und dann werden die fixiert, aber dann kriegen sie immer mehr Vertrauen. Und eigentlich nach den 4-5 Einheiten schon wird's besser, nach 6-8 Einheiten deutlich besser, nach 12 Einheiten schon viel besser. Und
nach 18 sollte es zumindest
viel besser sein, also 70-80% Verbesserung. Ich meine, man muss auch sagen, dass die Bandscheibenvorfälle ja nur ein Part ist von Wirbelsäulenpatienten. Die Zuhörer, da gibt es ja degenerative Facettengelenke, es gibt die spinale Enge, ne? Es gibt also viele andere Sachen außer der Band. Der Bandscheibenvorfall ist halt besonders bekannt. Der Bandscheibenvorfall betrifft vor allen Dingen die eher jüngeren Patienten, weil die natürlich noch keine Veränderungen der Wirbelkörperstrukturen haben, weil sie noch so jung sind. Trotzdem ist es so, wenn der Druck auf Dauer auf diesen Bandscheiben und auf den Wirbelkörper zunimmt, dann kommt es zu den ganzen Veränderungen, die später noch stattfinden und die man aber auch unbedingt mit der Therapie behandeln sollte, weil die meisten, die allermeisten haben ja überhaupt da gar keine tiefe Muskulatur, weil der Schmerz hat es abgebaut. Wir wissen auch aus der Forschung, dass immer die tiefe Muskulatur sich zuerst abbaut. Da gibt es auch jetzt neueste Forschung aus Dänemark und aus den USA. Die tiefe Muskulatur wird heute überhaupt nicht, also noch nicht wirklich in Betracht gezogen.
Wenn ich jetzt nochmal zurück zur Behandlung komme, wir haben jetzt diese 18 Einheiten dann eben halt, oder diese 18, doch 18 Einheiten, hatten Sie ja gesagt, diese 18 Einheiten haben wir jetzt absolviert, so, und dann hatten Sie gesagt, danach sollte ich das ungefähr einmal im Monat nur noch diese 2 Minuten machen. Ist das soweit richtig?
Ja.
Gut. Und dann hatten Sie gesagt, das betrifft jetzt also wirklich Menschen mit aller Art von Rückenschmerzen. Das heißt also bei mir, zum Glück jetzt seit Jahren nicht, auch wieder auf Holz klopfen, aber ich hatte so ein bisschen dieses ESG-Problem. Das heißt also diese Verbindung, wo quasi das Iliosakralgelenk sozusagen, also die Verbindung von Wirbelsäule mit dem Becken, mal ganz einfach gesprochen, sage ich mal sowas. So, das heißt also, das scheint eine Schwachstelle bei mir zu sein. Ist das auch etwas, was ich damit adressieren könnte?
99,9% haben kein ISG-Problem. Das ist ein absoluter Mythos.
Okay, was habe ich dann?
Das ist genauso wie Fibromyalgie. Ne? Das ist auch so eine Verlegenheitsdiagnose. Oder
ich lerne echt immer wieder was über meine eigene Gesundheit.
ADHS bei Kindern gibt es keine richtige Ätiologie, wie sich das zusammensetzt. Das SIG-Gelenk ist das Damenbein-Schaufelgelenk, Sakrumgelenk, Kreuzbeingelenk. Das ist ein riesiges Gelenk und das verschiebt sich manchmal Mikromillimeter. Selbst im Kernspin oder im Röntgenbild kann man diese Verschiebungen kaum sehen. Die können dann mal einen Schmerz auslösen. Der meiste Schmerz, der im Bereich des SIGs auftritt, ist die Ausstrahlung des Ischias, weil der läuft nämlich genau da hinten los und läuft dann über die SIGs, also über diese Stellen nach unten. Und deswegen wird es immer als SIG-Blockierung oder als SIG-Schmerz genommen. Aus meiner Erfahrung mit tausenden von Patienten ist es ganz, ganz, ganz selten, dass es ein SIG- oder ISG-Problem, wenn die Buchstaben vertauscht ist, sondern es kommt in den allermeisten Fällen durch eine Instabilität der Lendenwirbelsäule und einen Druck von den Bandscheiben auf den Ischiasnerv, der über das SIG läuft. Das heißt, man kann sicher bei Ihnen schon ein riesiges Defizit an tiefer Muskulatur feststellen, allein durch die Aussage, dass Sie SIG-Schmerzen oder ISG-Schmerzen haben.
Hatten. Jahre her, sehr viele Jahre her. Vielleicht habe ich ja das 10-jährige Mädchen schon langsam ein bisschen eingeholt. Aber was würden Sie sagen, sind denn die häufigsten Fehler, die Menschen mit Rückenschmerzen machen? Also gibt es typische No-Gos?
Die Fehler, die die meisten Menschen machen, ist, dass sie den Schmerz ignorieren. Der Schmerz ist ja einfach eine Sicherheitsmaßnahme des Körpers, dass du irgendwas nicht machen sollst. Das heißt, manchmal gehen wir dann mit Schmerzmitteln oder mit Cortison oder mit die deutsche Schmerzliga, das ist doch relativ weit runtergesetzt, auch mit Antidepressiva, mit Mitteln, die relaxierend wirken, versuchen wir der Sache Herr zu werden. Dadurch wird auch mit den stärkeren Schmerzmitteln der Schmerz besser und wir tun Dinge, die wir normalerweise nicht tun sollten, wo der Körper eigentlich sagen würde, ich gebe ja dir den Schmerz, damit du es nicht machst.
Okay.
Also ist ein Schmerzmittel in der ersten Phase sicherlich überhaupt mal aufstehen zu können, okay, aber auf keinen Fall eine Therapie, die auf Dauer gemacht werden soll. Also wir können nicht sagen, wir nehmen jetzt mal immer wieder eine Ibuprofen, dann wird es schon, sondern dadurch wird natürlich dem Vorschub geleistet, dass sie diese Muskulatur weiter schonen und dass diese Muskulatur sich weiter abbaut. Und was noch ein Problem ist, wenn sie eine axiale, eine Belastung von oben haben, die einen Druck auslöst. Ne, Sie können sich ja vorstellen, was vielleicht den Druck auslöst, das ist ungünstig, ne, für die Bandscheibe. Es ist auch nicht günstig zu joggen, das tut dem Rücken, zahlt nicht auf die tiefe Rückenmuskulatur ein. Vielleicht ein Satz, der ganz wichtig ist, der das vielleicht beschreibt. Krankengymnastik, Physiotherapie, Massagen, Homöopathie, Akupunktur, Schlingendichtwärme, Stuhlgang, Spritzen, EMS-Training, Yoga, Bachblütentherapie, Fankopackung, Spritzen, Operationen, das sind alles Dinge, die Symptome günstig beeinflussen. Und die sind auch nicht von der Hand zu weisen oder nicht in Abrede zu stellen. Aber die Ursache ist aus unserer Forschung heraus immer der Abbau der tiefen Rückenmuskulatur. Also das hängt auf jeden Fall damit zusammen. Wenn Sie noch nie diese tiefe Rückenmuskulatur trainiert haben, haben Sie noch nie eine kausale Therapie gemacht. Und deswegen kann die Osteopathie, wo man die Wirbelkörper durch manuelle Therapie die Organe mobilisiert, um eine Schmerzfreiheit zu erreichen, oder die manuelle Therapie mit der Chirotherapie. Das sind alles Dinge, die wunderbar sind. Wir arbeiten mit Osteopathen und Physiotherapeuten eng zusammen. Aber sie brauchen diese tiefe Muskulatur. Deswegen werden die Patienten ja immer, und das war ja bei mir auch so, nicht nachhaltig schmerzfrei. Die denken immer, okay, jetzt sind 3 Monate rum, es geht mir eigentlich ganz gut. Ich gehe mal zu meinem Osteopathen, der renkt mich da wieder ein oder der bewegt es ordentlich. Ja, und dann, wenn sie dann eine Buckelpiste fahren oder mal so richtig das Gas geben, wie sie es früher gemacht haben oder Fußball spielen, dann haben die auf einmal, hängen die wieder in der Ecke, dass sie sagen, okay, shit, das kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Bei denen fehlt aber allen diese tiefe Muskulatur.
Ein großer Hype in Berlin, Hamburg, aber ich glaube in vielen anderen Städten ist ja gerade so dieses Legree oder dieses Reformer Pilates, so, weil es ja angeblich eben halt auch die Tiefenmuskulatur damit anspricht. Haben Sie damit Erfahrung?
Ja, also das ist natürlich eine wunderbare Therapie, aber sie aus unserer Forschung heraus erreicht nicht die tiefe Muskulatur. Wir haben Kernspinforschung gemacht, EMG-Forschung, da geht es ja auch mal um Fakten. Ne? Also Qigong ist eine EBM-Leistung, wird von PKKs bezahlt, also eine gesetzliche Leistung, die chinesische Kampfkunst. Und es gibt keinerlei Studie, die zeigt, dass die chinesische Kampfkunst die tiefe Muskulatur trainiert. Also alle, und ich habe ja das Buch vor allem geschrieben, damit es endlich auch eine gesetzliche Leistung wird, aber alle diese ganzen Therapien, die ich auch in dem vorigen Buch, das dann nicht dieses Buch geworden ist, untersucht habe, zahlt nicht auf die tiefe Muskulatur ein. Sie müssen diese tiefe Muskulatur isolieren. Trotzdem, ich bin Fan von Pilates, Yoga, auch was Liebscher Pracht mit den Faszienübungen machen, das ist alles wunderbar. Aber Sie brauchen um Gottes Willen diese tiefen Muskeln.
Ich verstehe. Das heißt, was ich ganz interessant finde, ist auch, ich hatte mal den Ingo Frohböse, Professor Ingo Frohböse bei mir auch im Interview, und der wird immer richtig wütend, wenn man sagt so, ja, da muss man den Rücken schonen. So, da, er sagt also, ja klar, wenn dann eben halt der Schmerz ganz akut ist, ja, aber wenn man dann anfängt, nur noch zu schonen, dann ist das Schlimmste, was man machen kann. So, würden Sie das unterstreichen?
Absolut. Also, wir sind eine unbewegte Gesellschaft und wir hätten ja gar keine Rückenschmerzen oder Rückenfälle, wenn wir uns normal bewegen würden.
Ne? In meinem das Buch. Lustigerweise meine nächste Frage. Also, Sie würden schon sagen, dass der Lebensstil einfach schuld daran ist.
Auf jeden Fall. Und Bewegung ist, dass der Mensch ist ein Bewegungstier schon immer. Der ist früher 12 Stunden gelaufen, gejoggt oder gerannt oder gegangen. Und heute sitzen wir 12 Stunden. Und deswegen verändert sich das so dramatisch und es wird immer mehr in die Richtung gehen. Also, dass das immer mehr sitzende Arbeitsplätze sind. Insofern hat der Kollege da absolut recht.
Was würden Sie mit so einem klassischen Ratschlag wie aufrecht sitzen zum Beispiel sehen? Ist das noch zeitgemäß oder eher überholt?
Ich will jetzt nicht sagen absolut überholt, aber ich würde sagen absolut überholt.
Okay.
Also wir haben Studien, die zeigen, dass wenn man, und ich möchte nochmal betonen, alles, was ich hier erzähle, basiert nicht auf irgendwelchen empirischen Geschichten, sondern wir haben dort ein riesiges Team mit Forschern. Also wir selber sind ein kleines Team, aber wir haben Kollaborationen mit Universität in Schweden, in Kanada und so weiter. Und viele springen jetzt auf unsere Forschung, vor allem auf die Kernspin, die Verfettung dieser tiefen Muskulatur kann man in den Kernspin sehen. Sollte man nochmal kurz drüber sprechen. Aber man kann das alles, was ich jetzt erzähle, basiert auf Forschung. Und wenn es keine Forschung da richtig gibt, natürlich ist ein Wechsel gut, stehen und sitzen. Ne? Deswegen.
Was sagten Sie gerade mit der Verfettung?
Ja, das ist noch ein wesentlicher Punkt. Also wenn diese Tiefmuskulatur nicht richtig angesprochen wird, dann verfettet sie.
Ui, klingt auf jeden Fall erstmal nicht so appetitlich. Und was
also kann ich mir da vorstellen? Und das ist ja auch, da habe ich es eigentlich rausgefunden, ne? Weil ich immer, also es ist so, ich bin auch MRT-Radiologe, habe da so eine spezielle Ausbildung gemacht, kein Facharzt, aber habe mich dann mit den Kernspinbildern der Rückenpatienten immer beschäftigt und auch mit meinem Kernspin, ob ich irgendwas sehe, was irgendwie erklären könnte, warum ich den Vorfall hatte. Und man sieht bei den Patienten, es gibt ja die oberflächliche Schicht, die kann man sehen im Kernspin und die tiefe Schicht. Und normalerweise im T2 gewichteten Kernspinbild, das ist einfach eine Anfärbtechnik, ist Fettgewebe weiß und Muskelgewebe schwarz. Und man sieht bei den Menschen, die jetzt schlechte tiefe Muskulatur haben, eine richtige weiße Schicht. Also dann haben wir Fettzelleinlagerungen in die Muskelschicht, in den Multifidius. Das heißt, die Patienten, wenn Sie zum Beispiel den Bizeps hier liegen lassen, dann wird der irgendwann nach 4 Wochen, wenn Sie nicht bewegen, wird so viel Fett sich einlagern, dass es alles weiß wäre. Muskelgewebe wird dann über Fettgewebe sich verändern. Und so ist es beim tiefen Rückenmuskeln auch. Und deswegen, und das ist signifikant, das kann man auch bei allen Patienten sehen, haben wir einen Abbau der tiefen Muskulatur, der als weiße Fläche zu sehen ist. Deswegen kann man unseren Zuhörern auch mal raten, wenn sie jetzt eine CD zu Hause haben, die mal einzulegen in den Computer und das T2 oder das Sagittal-2-Bild aufzurufen, jedenfalls da, wo man weiße Flächen sieht. Und da werden Sie sehen, dass die tiefe Schicht, die direkt an den Wirbelkörpern liegt, weiß ist. Und das ist eine Verfettung der tiefen Muskulatur. Wir können heute ausmessen, dass diese tiefe Muskulatur, wenn man sie isoliert trainiert mit diesen Maschinen, das geht übrigens nur mit solchen Maschinen, eben überhaupt nicht mit Physiotherapie, dass diese Fettstrukturen wieder sich lösen, dass es weniger werden. Und wir haben in der Ultraschallforschung, die wir auch entwickelt haben in den letzten 7 Jahren mit einer Doktorarbeit, können wir im Ultraschall nachweisen, dass diese Multifidius-Gruppe, also diese Tiefmuskulatur, anschwillt. Und die schwillt sonst bei anderen Therapien nicht an. Und es geht ja um die Effektivität. Ne? Wenn wir mit Bachblütentherapie vollkommen schmerzfrei werden, dann lass uns den ganzen Tag Tee trinken. Da habe ich gar nichts dagegen. Aber wir müssen endlich zu dem schmerzfreien Patient kommen. Und zu dem kommen wir nicht, wenn die tiefe Muskulatur noch nie trainiert wurde.
Was halten Sie denn von so ergonomischen Bürostühlen, speziellen Matratzen oder diesen ganzen Gadgets, die sozusagen den Rücken retten sollen?
Auch eine gute Frage. Also ich finde, dass das Wasserbett zum Beispiel, ne? Ich werde sehr oft gefragt, solche Fragen. Wenn der Rücken stabil ist, wenn er richtig fest ist, ist es vollkommen egal, worauf Sie liegen und schlafen. Ne? Da können Sie auf dem Holzbrett liegen, das macht überhaupt nichts aus. Wenn Sie jetzt eine starke Skoliose zum Beispiel haben, eine Seitverkrümmung, würden ein Wasserbett nehmen, dann legt sich das Wasserbett in die Form der Skoliose rein, das ist eher ungünstig. Ansonsten bitte jeder, der ein Wasserbett hat und keine Skoliose, kein Problem. Es zahlt aber auch nicht auf irgendwelche Veränderungen an der Wirbelsäule ein. Was wirklich zu beachten ist oder was wirklich sinnvoll ist, ist zum Beispiel der Lagewechsel beim Arbeiten. Ne, dass wir nicht immer nur sitzen. Weil beim Sitzen ist der ganze Druck auf der halben Achse, auf den unteren beiden Wirbelkörpern besonders groß. Und deswegen ist der Wechsel vom Stehen und Gehen sinnvoll. Deswegen die Arbeitsplätze, wo man den Schreibtisch verschieben kann, Stehabplätze, das macht Sinn.
Stehen, und ich habe sogar so ein Walking Pad habe ich noch da drunter.
Ja, das ist alles sehr gut. Wie gesagt, ich glaube, dass wenn der Rücken stabil ist, wir viele dieser Dinge nicht brauchen würden.
Gut. Sehr gut, sehr gut. Viele Menschen haben ja auch Angst vor einem Bandscheibenvorfall, weil sie glauben, danach sei nichts mehr wie vorher. Wie viel Wahrheit steckt denn in dieser Angst? Also ich würde sagen, nach dem, was ich bisher alles gehört habe, kann man die ja schon ein bisschen nehmen, oder?
Also die Frage war, ob die Angst da ist oder ob die Angst dann weggeht. Also die Angst ist, die ist da und die ist brutal. Das ist wirklich das, was meine Sichtweise so um 180, die Frau Baerbock würde sagen 360 Grad, ich würde sagen 180 Grad, verändert hat. Das meine ich jetzt.
Ja, schon so verstanden.
Jedenfalls, das wirklich total verändert hat, ist dieser Schmerz. Und vor dem kann man und darf man Angst haben. Ich kann gerade bei der, und wir kommen ja vielleicht ganz kurz auch zur Halswirbelsäule zu sprechen, aber wir haben ja auch bei Tinnitus, Migräne und Kopfschmerzen ein riesiges Problem. Und wenn man diese Muskulatur auch in der Halswirbelsäule, die Instabilität der Halswirbelsäule ist eine Ursache für Migräne, kann ich den Menschen schon große Hoffnung geben, dass viele ihrer Schmerzen weggehen und die total verzweifelt sind. Ich habe ja auch im Buch beschrieben, ein paar Patientenbeispiele, wo auch sehr junge Patienten, die über Jahre Triptane nehmen oder starke Migränemittel, nach wenigen Einheiten eine deutliche Besserung am Ende vollkommen schmerzfrei werden und dann weinend vor einem sitzen. Ne? Also das ist, ich will dem nicht vorgreifen, das ist eine Geschichte aus dem Buch, aber es spielen sich Dramen ab, Dramen der Freude. Also ich will eigentlich allen Menschen zurufen, den Operateuren, den Menschen, die sich mit Wirbelsäule beschäftigen und die alle ihre Expertisen haben. Und kein Mensch will ja am Ende, jeder versucht, das Beste rauszuholen, auch die Operateure. Aber wir haben einen ganz wesentlichen Punkt nicht auf dem Schirm. Und das ist diese tiefe Muskulatur. Und ich glaube, dass wenn die Patienten die Möglichkeit haben, diese Therapie zu machen, dass 70-80% der Beschwerden dann besser werden.
Ich würde gerne genau nochmal auf dieses Thema Migräne eingehen. Also bei meiner Frau ist es zum Beispiel so, die hat das schon seit sehr, sehr vielen Jahren, und bei der ist es so, dass die tatsächlich auch aus der HWS, also aus der Halswirbelsäule, immer da ein großer Trigger aus ihrer Sicht eben halt kommt. Und sie geht dann immer zum Chiropraktor, der dann ein Einrenken macht. So, das macht sie oft. So. Wie ist denn da Ihr Blick drauf?
Also wir haben auch gerade in den USA die Chiropractica, das ist ein richtiger Berufsstand, wo man auch mit im Netz sieht, dass das Knackgeräusch immer als Erfolgsgeräusch genommen wird, dass es ganz gut läuft. Und tatsächlich so, wenn du jemanden eindrängst an der Halswirbelsäule oder der Lendenwirbelsäule, dann ist es ein Kapselunterdruckgeräusch, dieses Plopp, das ist eine Kapsel, und wenn dieses Gelenk sich wieder gerade stellt, dann kommt es zu diesem Geräusch. Die Ursache, warum diese kleinen Gelenke fehlstehen, ist eine Instabilität der tiefen Halswirbelsäulenmuskulatur. Also sie können nicht die Leute immer wieder einrenken, wenn diese Tiefmuskulatur nicht stabil ist. Also das ist die logische Konsequenz. Wir haben eine Instabilität, okay, dann renken wir es ein, aber wir kriegen keine Stabilität. Wir machen die Leute immer, immer weiter softer und flexibler, und die kommen so wie Gummimenschen. Und ihre Frau, die ist jetzt sehr oft eingerenkt worden. Das heißt, diese kleinen Wirbelgelenke sind schon etwas lax. Die brauchen natürlich dringendst diese Maschine. Meine Frau hat auch Migräne gehabt. Willkommen im Club. Sie wissen, wie hart das ist. Wir haben insgesamt 8 Millionen Migränepatienten in Deutschland. 8 Millionen. Und wenn die nur ansatzweise, wir wissen aus unseren Forschungen, dass 60-70% der Migränepatienten aufgrund von Instabilitäten kommen. Also aufgrund der Instabilität der tiefen Halswirbelsäulenmuskulatur. Also wenn diese 70%, das sind 5 Millionen, wenn die nur ansatzweise wüssten, dass sie mit so einer Therapie eine Besserung oder sogar eine vollkommene Schmerzfreiheit erreichen, dann würde ja jeder sofort mit dieser Therapie anfangen. Und ich erlebe das jeden Tag, dass die Menschen kommen und sagen, Herr Alfen, wenn ich das gewusst hätte, Deswegen habe ich gesagt, okay, wir waren in der Politik, wir waren bei den Krankenkassen. Ich war vor dem Parlamentarischen Ausschuss gesprochen. Also ich bin Präsident einer wissenschaftlichen Gesellschaft. Also ich habe schon alle Ebenen versucht, um diese Therapie ins Spiel zu bringen und auch die Sinnhaftigkeit. Bis ich jetzt gedacht habe, ich muss jetzt über die Öffentlichkeit gehen, das Buch schreiben, weil es kann nicht sein, dass Millionen von Menschen noch nicht mal davon wissen, wo vielleicht ihre Lösung sein könnte.
Das würde ich auch so unterschreiben nach allem, was ich jetzt bisher gehört habe. Ich möchte noch mal auf den Punkt eingehen, dass ja auch es sehr häufig einhergeht, dass Menschen, die sehr viel Stress haben, sehr angespannt sind, häufig auch dazu neigen, dass es dann als Konsequenz irgendwann mal diesen Bandscheibenvorfall gibt. Ist das Zufall oder ist das tatsächlich, gibt es da eine Korrelation?
Auf jeden Fall gibt es eine Korrelation. Also wir haben natürlich, der Schmerz ist immer multimodal. Und wir haben ja schon gesehen, der Schmerz ist der Trigger für den Abbau der Tiefenmuskulatur. Ne? Schmerz, Schonung. Das heißt, der Schmerz kann irgendwo entstehen und sich dann über die Wirbelsäule quasi entladen. Viele Menschen haben, jeder Mensch hat so sein System, auf das er psychosomatische oder Stresssituationen projiziert. Die Mädels kriegen manchmal eine Blasenentzündung, andere kriegen Nackenschmerzen, die Dritten haben immer wieder irgendwelche andere Probleme. Der Rücken ist da sehr häufig betroffen, weil das eine Nervenstruktur ist, die natürlich dann auch mit den emotionalen Zentren verschaltet ist.
Auch so Nackenverspannung, merkt man ja auch, das sieht man ja richtig, so wenn Leute sich irgendwie angespannt fühlen.
Ja, und wir haben ja eine wahnsinnige Zunahme dieser Beschwerden durch das Handy gucken. Ne? Das ist wie wenn sie einen Wasserkasten in den Nacken stellen. Das sind 22 Kilo Druck, die Kinder da aushalten. Also es wächst gerade eine Armada von Milliarden von Menschen heran, die eine instabile Halswirbelsäule bekommen. Und die kriegt man nicht weg, indem man irgendwie, sie müssen das gegen Widerstand machen, mit Gewichten. Und es muss ganz gezielt sein. Da muss auch eine Software dahinter stehen, weil wir haben inzwischen 12-Jährige mit Kopfschmerzen. Wir haben inzwischen 16-Jährige mit Bandscheibenvorfall. Ich hatte jetzt gerade eine Patientin, die ist 19, die wurde schon zweimal operiert. Die kam gebückt hier rein, habe ich gesagt, sie muss jetzt endoskopisch operiert werden, sie ist jetzt zweimal offen operiert worden. Ich habe gesagt, wir operieren jetzt gar nichts, wir optimieren jetzt erstmal die Muskulatur. Die haben ja vollkommen schmerzfrei bekommen. Also das ist ja eine von 100.000 Geschichten, weil in den Zentren sind es jetzt ja schon Hunderttausende von Patienten, die wir behandelt haben. Und wir haben überall die sehr ähnliche Ergebnisse.
Ich finde es ganz interessant. Ich weiß nicht, wie oft Sie in London sind. Ich war eine Zeit lang eigentlich jede Woche da und bin dann immer im Kensington Hyde Park joggen gewesen. Und da gibt es die Royal Albert Statue. Die ist gegenüber von der Royal Albert Hall. Und für alle HörerInnen, die zufällig mal in London in der nächsten Zeit sind, die sollten sich mal die Royal Albert Statue von der Seite anschauen. Weil schon der Royal Albert in dieser Statue hat einen Handynacken. Also ich finde es total lustig, ehrlich gesagt, wie man eine Skulptur von einem König machen kann, der tatsächlich mit seinem Hals nach vorne abgeknickt sitzt, als ob er gerade auf sein Handy guckt.
Ja, also das wir nennen das Schwanenhalsphänomen auch, ne, und Handynacken, aber das ist tatsächlich ein riesiges Problem und deswegen kriegen die Kids ja auch Kopfschmerzen. Ich meine, ich habe zwei 17-jährige Zwillingstöchter, die natürlich auch sehr viel am Handy sind und dem kann man nicht ausweichen. Und wenn man so ein effektives, man kann ja mit unseren Maschinen auch die Messung machen mit dem Powerspine-System. Also man sieht dann, wie ist der Wert im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung. Und dann könnte man auch präventiv natürlich arbeiten. Man könnte die Maschinen in die Schulen stellen. Da können wir sofort messen. Man hat gesagt, okay, du hast noch kein Problem, aber du könntest ein Problem kriegen. Es brauchen die Rollstuhlfahrer natürlich, weil die können auf einmal vielleicht wieder Basketball spielen, weil natürlich ab BWK 7, diese Lähmung kann man sehr gut damit behandeln. Das brauchen die Skoliosezentren, es braucht Bayern München, es brauchen die Eishockeyspieler, jeder Mensch braucht diese tiefe Muskulatur. Und wir haben inzwischen eine riesige Industrie da hinten angesetzt, wie man das vermeidet, wie man dem Herr wird, weil wir einfach die Ursache nicht gewusst haben.
Das heißt also...
Das müssen Sie sich vorstellen, das ist wie, wenn Sie so den Stein des Weißen finden, ne, also wie wenn Sie einen Drachen erlegt haben und der Held geht dann nach Hause in sein Dorf zurück und sagt, ja, den Drachen erlegt und das war wahnsinnig anstrengend, hat alles versucht und am Ende war er dann dort und dann ist er bei seinen Leuten und sagen die Leute, das glauben wir dir aber nicht. Mhm. Das stimmt gar nicht mit dem Drachen. Mhm. Na, so komme ich mir manchmal vor. Wir haben so ein Riesending und keiner weiß es, keiner nimmt es ernst, keiner sieht es. Und irgendwann, als ich auch im parlamentarischen Ausschuss gesprochen habe, haben die dann irgendwann 2017 gesagt, Herr Alfen, das ist alles schön und gut, aber wir brauchen noch Studien. Da habe ich gesagt, aber die anderen Therapien haben alle auch fast gar keine Studie. Da habe ich gesagt, okay. Und dann haben die alle ihre Bücher zugeklappt und haben gesagt, weil die wussten, damit ist ihr Arbeitstag erledigt, so ungefähr. Sie müssen nichts entscheiden, sie müssen nicht überlegen, macht es Sinn, das weiter zu verfolgen. Und dann habe ich angefangen, ein Forschungsteam aufzubauen. Weil ich gesagt, okay, dann mache ich halt auch noch Forschung, wenn es noch sein muss. Ne? Und jetzt sind wir so weit mit dem Buch, dass ich sagen kann, okay, das gibt gar keinen Zweifel mehr. Und es wird niemand jetzt aufstehen und sagen, ja, meine Frau reitet doch, das ist doch bestimmt super für den Rücken. Das ist gut für den Rücken, aber für den äußeren Rücken und diese Unterscheidung mit dem tiefen Rücken, das ist eigentlich das Herausragende.
Gut, dann nehmen wir doch mal, nachdem ich jetzt hier schon mehrfach therapiert wurde, nehmen wir doch mal nochmal mich als Person. Ich habe im Sehr Augenblick schön. Keine Rückenschmerzen. Ich hatte scheinbar kein ISG, aber hatte es mal vor einiger Zeit mal dieses Problem. Also es ist wirklich jetzt schon bestimmt 10 Jahre her. Nichtsdestotrotz, keine Probleme. So. Sollte ich trotzdem mal zu Powerspine gehen, mich vermessen lassen und gegebenenfalls dann doch ins Training gehen?
Auf jeden Fall. Also es tut ja nicht weh, einen Test zu machen und das kostet auch fast nichts. Es ist inzwischen noch keine gesetzliche Leistung, das versuche ich ja. 90% der Deutschen haben keinen Zugang zu dieser Leistung. Es ist aber überschaubar von den Kosten. Also jeder würde sein Auto den Kratzer machen lassen. 1.200 Euro über 3 Monate verteilt auszugeben, macht schon Sinn. Aber mit dem Test kann man das sofort feststellen.
Und der Test kostet was ungefähr?
50 Euro.
Oh, sehr überschaubar.
Ja.
Das geben andere Leute im Monat
für 50, 60 Euro. Aber
das geben andere Leute im Monat für Latte Macchiato aus.
Und man kann im Kernspin das sehen. Man kann die Verfettung der Muskulatur sehen.
Aber das muss man ja nicht machen.
Nee, das muss man gar nicht. Deswegen die bildgebenden Verfahren, die haben ja auch immer den Nachteil, dass die Patienten dann plötzlich auf einmal eine Diagnose im Kopf haben. Wenn wir heute einen Kernspin machen würden von allen Menschen in Deutschland, hätten 90% davon Veränderungen, die dann vielleicht zu einer Diagnose gemacht werden und dann behandelt werden. Also ich bin kein Freund von zu viel bildgebenden Verfahren. Wir müssen die Menschen, so wie der Müller-Wohlfahrt das auch richtig sagt, wir müssen die untersuchen. Wir haben alle verlernt, diese Untersuchungstechniken zu machen, mit den Händen arbeiten und so weiter und andere Möglichkeiten als dieses bildgebende Verfahren. Dann wird die Diagnose festgelegt und dann geht der ganze Apparat los und 3 Monate, wenn man 3 Monate Schmerzen hat in Deutschland, ist es so, dass dann geraten wird, wenn in den 3 Monaten das nicht besser wird, dass man dann eine OP macht. Und das ist eine Mission Impossible, weil du kannst nicht in 3 Monaten diesen Schmerz loswerden, gerade wenn er sich über Jahre durch den schleichenden Abbau der Tiefenmuskulatur entwickelt hat.
Wir hatten ja immer darüber gesprochen, dass 90% der OPs vermeidbar sind. Was sind denn die 10%?
Die absoluten OP-Indikationen, die da wären, zum Beispiel Blasendarmstörung, ne? Also wenn die Blase wird über den TH11, die Nerven muss ich jetzt nicht genau aufzählen, aber über verschiedene Systeme am Rückenmark versorgt. Also wenn Sie eine Blasenstörung haben und eine Darmstörung, dann muss man operieren. Bei der Blase muss man relativ schnell operieren, weil nach 8 Stunden, wenn die Blase sich nicht entleert, dass es dann zu großen Schäden kommen kann. Blasendarmstörung, intolerable Schmerzen über langen Zeitraum, da rede ich aber über einen Zeitraum von länger als 3 Monate, viel länger, 6, 7 Monate. Wenn Sie natürlich extremste Schmerzen haben, dann entfernt man den Vorfall, am besten endoskopisch und dann Powerspine machen. Motorische Schwächen, also dass Sie sensible Störung, oder das ist keine OP-Indikation. Also Blasendarmstörung, intolerable Schmerzen oder motorische Ausfälle. Das heißt, sie haben wirklich, sie können nicht mehr in die Hocke gehen, kann ja jeder zu Hause probieren, im Einbeinstand auf die Fußspitze und auf die Ferse gehen, im Einbeinstand. Damit hat man schon die letzten 3 Etagen abgeprüft, weil die letzten 3 Bandscheiben die meisten Betroffenen sind. Also wenn sie im Einbeinstand auf die Fußspitze und die Ferse gehen können, dann ist es schon mal keine OP-Indikation. Bei dem Halswirbelsäule, die Ausstrahlung, wir haben ganz viele Schulterverletzungen, die keine Schulterverletzungen sind, weil diese Ausstrahlung der Dermatome häufig missinterpretiert werden bei den Diagnosen. Wenn Sie das Glas nicht mehr halten können. Wenn sie eine Fall hat, dann sind das motorische Lähmungen, da ist der Nerv so unter Druck, dass man den entlasten muss.
Aber man hat das ja häufig schon, dass so erste neuralgische Ausfälle da sind. Das, was weiß ich nicht, man dann irgendwie den kleinen Zeh nicht mehr spürt oder solche
Sachen. Taubheitsgefühle ist keine OP-Indikation.
Okay.
Definitiv nicht.
Das heißt, da würden Sie sagen, das kommt zurück?
Weil es wird, ja, auf jeden Fall. Also wir haben sogar bei den motorischen Schwächen in dem Arm, wenn die Halswirbelsäulenbandscheibe sich dann ein bisschen zurückzieht oder abgebaut wird, haben wir Patienten, die haben eine Schwäche gehabt und haben dann keine Schwäche mehr. Und eins ist vielleicht auch noch wichtig, die ganzen Ausstrahlungen, ne? Die Leute kriegen eine Katheterisierung am Herz gemacht, weil wir eine Ausstrahlung in die Herzregion haben, die von der Brustwirbelsäule ausgeht. Oder haben Darmschmerzen, kriegen dann dauernd eine Magenspiegelung gemacht und haben nichts am Magen. Das sind alles Spinalnerven, die vom Rücken gehen, also immer Spine first. Die tiefe Muskulatur, den Rücken optimieren und dann schauen, ob überhaupt man vielleicht eine Magen-Darm-Geschichte hatte. Ich will meinen Kollegen da gar nichts absprechen. Sicher sind da auch Veränderungen der Zellen und so weiter zu sehen. Aber wenn es nicht so richtig signifikant ist, dann muss man immer die Wirbelsäule mit in Betracht ziehen.
Wenn jetzt jemand hier zuhört und der wird ja mit Sicherheit den Arzt seines Vertrauens haben. Der Arzt seines Vertrauens hat jetzt schon einen OP-Termin angesetzt und hat gesagt, nee, sorry, das, was der Alfen da im Radio erzählt hat, in Anführungsstrichen, oder in seinem Buch geschrieben hat, das ist alles Quacksalberei. Nichtsdestotrotz, dann sagt jemand so, ja, aber bevor ich jetzt wirklich jetzt hier vielleicht so eine Versteifung mache, was ja dann auch schon, sage ich mal, sowas etwas schon sehr irreversibles dann eben halt auch ist, würden Sie jetzt sagen, okay, was macht man dann? Komm mal zum Test. Oder was würden Sie sagen?
Also ich würde hoffen, dass der Kollege sich überzeugen lässt. Weil ein Arzt, selbst wenn er operiert...
Im Augenblick hören wir ja von dem Patienten, sage ich mal so. Ja. Also nur der Patient hat jetzt noch die Chance, sozusagen vom OP-Tisch aufzuspringen.
Natürlich, solange er keine absolute OP-Indikation hat, die ich ja gerade besprochen habe, auf jeden Fall einen Test machen. Er braucht gar keinen Test zu machen, weil wenn er jetzt einen riesigen Schmerz hat, dann werden wir jetzt auch nicht den Test unbedingt machen, weil der auch das belastet. Dann wissen wir, wenn er Rückenschmerzen hat, hat er auf jeden Fall stark abgebaute Rückenmuskeln. Und der sollte so schnell wie möglich ein Powerspine-Zentrum aufsuchen und da fangen wir ganz sanft an. Es ist nicht so, es gibt auch 10% der Patienten, die nicht schmerzfrei werden oder 15%. Es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, dass man sagt, es ist für alles das Allerbeste und es ist nur diese Methode wichtig. Aber die tiefe Muskulatur spielt eine herausragende Rolle. Und die meisten Patienten, die dann zu den OPs kommen oder zu Alternativen, haben diese Muskulatur noch nie trainiert. Deswegen kann man denen nur zurufen, Spine first, schau, dass er diese tiefen Muskeln erreicht. Die muss man isolieren, das geht nur mit solchen Maschinen. Es ist leider so, ich werde dann immer gefragt, gibt es nicht noch 3-4 Übungen, die ich zu Hause machen kann, die dann mir irgendwie helfen? Es gibt im Netz hunderte von Übungen, die gut sind, es gibt, die man gerne machen kann. Aber die tiefe Muskulatur kann man nur isoliert trainieren. Wir hätten normalerweise da gar kein Problem, wenn wir nicht eine unbewegte Gesellschaft wären. Ne? Es ist der Ötzi, wie gesagt, der hat degenerative Veränderungen gehabt, ist ja auch ein Thema meines Buches, aber hat keine größeren Bandscheibenvorfälle gehabt. Das liegt wirklich daran, dass wir auch zu wenig uns bewegen.
Wenn ich jetzt nochmal wieder zu den Migränepatientinnen dann eben halt oder Patienten zurückkomme, dann ist es ja häufig so, dass die haben ja immer große Sorgen vor Triggerpunkten so. Und da kann man ja sagen, dass eine Ansprache der Muskulatur im Zweifelsfall ja dann auch zu einer Art von Reaktion der Muskulatur auch kommen kann. Haben Sie da Erfahrung mit
das? Sehr, sehr guter Punkt, weil sonst wird das vielleicht falsch interpretiert. Also, Sie haben vollkommen recht, wenn die Migränepatienten in unsere Maschinen gehen und fangen dann an, da nach hinten zu drücken, dann muss man sehr vorsichtig sein. Wir fangen da wirklich minimal und an, weil die kriegen dann sofort eine Aura oder die sagen, okay, das hat mir jetzt gar nicht gut getan. Es ist häufig so, dass wir dann 2-3 Einheiten wirklich nah an dem Patienten sein müssen und dieses Tal der Tränen müssen die durchstehen, wenn es irgendwie möglich ist. Und sollen sich dann nicht sagen, okay, ich habe jetzt 3-4 Einheiten gemacht, ich habe sogar jetzt gerade einen Migränefall ausgelöst. Das kommt häufiger vor, aber wenn wir diese Instabilität in den Griff bekommen, dann ist doch bei 70%, 60% der Patienten das viel besser. Und deswegen ist heute ein guter Tag, weil diese Hoffnung will ich gerne in den Raum stellen oder den Menschen zurufen. weil es ist unvorstellbar, wie das dann auch ist, auch als Arzt, wenn es den Menschen besser geht und die wirklich schmerzfrei werden. Das ist unfassbar, gerade bei den jungen Menschen. Wir haben immer mehr junge Menschen. Natürlich muss man bei der Migräne auch postmenopausal, prämenopausal, die Hormonsituation. Aber man muss auch sehen, dass zum Beispiel Schmerzmittel, Östrogen und Testosteron herabsetzen und dadurch die Osteoporose zum Beispiel entsteht. Also es gibt viele Verbindungen mit der Wirbelsäule. Insofern muss man der besondere Beachtung schenken.
Ich glaube, das wird jeder, der bis hierhin gehört habe, das auch unbedingt so sehen. Und genau das, was Sie sagen, ich treffe immer wieder Menschen auf der Straße, die mir irgendwie danken, dass ich ihnen durch diese Interviews geholfen habe, tatsächlich schmerzfreier zu werden oder in einer anderen Weise gesünder und besser zu leben. Und ich bin mir ganz sicher, dass hier wirklich ganz viele Menschen das nach diesem Gespräch jetzt hoffentlich auch tun werden, ihren Ratschläge folgen. Deswegen ist jetzt eigentlich meine letzte Frage, wenn wir die Methode mit einem Satz zusammenfassen müssten, was ist die wichtigste Erkenntnis, die Sie unseren HörerInnen mitgeben möchten?
Spine first. Ohne die tiefe Muskulatur können die Patienten leider nicht nachhaltig schmerzfrei werden.
Ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Für alle, die mehr erfahren wollen, es ist wirklich deutlich mehr nochmal drin. Der Name des Buches, ich muss ihn tatsächlich nochmal wieder ablesen, der Rückenoperateur, der sich nicht selbst operieren konnte, ist im Gref und Unzer Verlag erschienen. Und da findet man nochmal deutlich mehr drin für alle, die eben halt nochmal deutlich mehr dazu erfahren wollen. Und ich sage vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Menschen zu erreichen mit dieser Botschaft. Ich werde nicht eher aufhören, bis überhaupt auf der Welt diese Therapie zur Verfügung steht.
Haben Sie eigentlich ein Lieblingssupplement?
Ich bin ja hier jetzt bei Sunday Natural und ich habe schon beim Eingang gesagt, ohne irgendjemand was Nettes sagen zu wollen, ohne ihn zu kennen, dass meine Familie, vor allem meine Frau, sich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigt und dann vor 3 Jahren, glaube ich, auf Sunday Natural gestoßen ist. Und wir das wirklich, auch meine Zwillingstöchter schon regelmäßig einnehmen, jeden Tag einnehmen. Und ich bin großer Fan von diesem Supplement. Und das nicht, weil wir zusammensitzen und uns jetzt noch gar nicht lang kennen, sondern weil es einfach eine Tatsache ist. Und übrigens, das ist die Mangelernährung der Deutschen. Und ich bin ja auch in dem Longevity, ich bin ja auch so ein bisschen unterwegs in dem Bereich, ist natürlich Bewegung und Ernährung sind die beiden Hauptbestandteile, wie man das Leben verlängert. Und wir sehen bei den älteren Menschen, die sind nicht deswegen dement, weil sie eine Sudoku nicht mehr richtig, Rätsel richtig lösen können, sondern weil sie mangelernährt sind und weil sie Mangelerscheinungen haben. Das geht bei Omega-3-Fettsäuren morgens los über andere Mikronährstoffe, die einfach nicht da sind. Und das ist ein ganz großes Feld, wo man die Lebensqualität der Menschen enorm verbessern kann. Insofern mit der Spine First noch zusammen ist es natürlich optimal.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.